Ja, schönen guten Morgen. Wir haben schon einiges gehört. Gott tut Wunder. Es hat sich auch nicht geändert. Auch ich möchte noch mal beten, Herr. Du weißt um den Bruder, der eben gesagt hat, dass er Gebetsunterstützung braucht. Auch Ingo, Herr, mach weiter Gutes an ihn. Herr, du weißt, was jeder gebraucht, und lege du selbst deine segnenden Hände auf sie. Und durchdringe sie mit der Kraft deines Heiligen Geistes, mit der Auferstehungskraft Jesu. Gib Heilung, gib besseres Gehör. Lass einfach, Herr, auch das, was implantiert ist, funktionieren. In Jesu Namen. Amen. Ja, wir sind noch unterwegs. Mein Thema allerdings ist heute die ewige Heimat der Erlösten. Ein bisschen mal den Zielblick. Ich habe darüber schon mal gesprochen, und zwar über den ersten Teil von Offenbarung 21, die Verse 1 bis 8. Heute Fortsetzung 9 bis 27. Ein klein bisschen wiederhole ich allerdings, sodass wir wieder reinkommen. Ist schon ein bisschen her. Da heißt es: Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach: Komm her, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes, zeigen. Und er führte mich im Geist hinweg an einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspis. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die Namen der 12 Stämme der Söhne Israels sind. Nach Osten 3 Tore, nach Norden 3 Tore, nach Süden 3 Tore und nach Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Und er redete mit mir, hatte ein Maß, ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und die Mauer zu messen. Und die Stadt ist viereckig angelegt, und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr 12.000 Stadien. Ihre Länge, Breite und Höhe sind gleich. In Klammern ein Stadion ist 185 Meter mal 12.000, gibt 2.220 Kilometer. Nur damit man mal eine Vorstellung hat. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen, eines Menschenmaß, das ist das Maß eines Engels. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis und die Stadt reines Gold, gleich reinem Glas. Und die Grundmauer der Stadt waren mit jeder Art Edelstein geschmückt, der erste Grundstein ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon und der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarder, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryll, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopas, der elfte ein Hyazinth und der zwölfte ein Amethyst. Und die 12 Tore waren 12 Perlen. Ein jedes der Tore war aus einer Perle, große Perle. Und die Straße der Stadt reines Gold wie durchsichtiges Glas. Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie erscheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Und ihre Tore werden bei Nacht und Tag nicht geschlossen, denn Nacht wird dort nicht sein. Und man wird die Herrlichkeit und Ehre der Nationen zu ihr bringen. Und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der Greuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Soweit der Text. Bei der vorigen Betrachtung ging es darum, was gibt es Neues in dieser neuen Welt Gottes und was gibt es nicht mehr. Nun, was es nicht mehr gibt, wird uns gut tun zu hören. Als allererstes Schmerzen, Tod, Sorgen, Versuchung. Wut und Trauer auch nicht. Kein Meer und keine Ungerechtigkeit. Neu dagegen, dass Gott der Vater und unser Herr Jesus Christus der sichtbare Mittelpunkt in dieser Welt sein wird. In dieser herrlichen Gegenwart Gottes dürfen wir zur Ruhe kommen. Wir haben schon vom Land der Ruhe vorhin gesungen. Es gibt keine Angriffe des Feindes mehr. Wir werden ja nicht nur von Nachbarn vielleicht mal in die Mangel genommen oder von Arbeitskollegen, sondern es ist auch der Feind manchmal, der mit komischen Angeboten um die Ecke kommt. Dort wird jeder Mangel ausgefüllt sein. Jeder Durst wird gestillt werden. Manche Menschen haben nicht nur Durst nach Wasser oder irgendeinem Getränk, sondern Lebensdurst, nach einem erfüllten Leben. Da wird Gott uns nichts schuldig bleiben. Wir werden Gott aus Liebe und auch mit Dankbarkeit dienen, ihn anbeten, uns in ihm freuen und mit ihm freuen. Und wir hörten auch, dass das Wort des Zeugnisses und das Blut Jesu dazu dienen, dass wir überwinden können. Also wenn es mal wieder irgendwie ein bisschen brodelt, Deckel abnehmen durch Gebet, ganz praktische Übung, Deckel abnehmen durch Gebet. Und sagen, Herr, ich könnte jetzt eigentlich in die Luft springen, aber lass mich nicht platzen, sondern gib mir deine Ruhe, gib mir deinen Frieden. Gib mir neu diese Vergebungsbereitschaft. Wie hast du dich erniedrigt, um uns zu erlösen? Was hast du alles auf dich genommen, damit wir Frieden hätten. Und durch deine Wunden sind wir heil geworden. Der heutige Textabschnitt beginnt damit, dass wir Genaueres über 21,2 hören. Da hieß es, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herniederkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Kommt hernieder zur Erde. Einer der Engel, der die sieben Zornschalen ausgegossen hatte, das ist in der Zeit der großen Trübsal, fordert Johannes nun auf, mitzukommen, weil Gott ihm noch mehr von den zukünftigen Dingen zeigen möchte. Komm her, sagt er, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes zeigen, Vers 9. Und der Geist führt, im Geist führt der Engel Johannes auf einen hohen Berg. Es geht offenbar um eine Vision. Und in Vers 10 bekommt Johannes dann eine recht ausführliche Beschreibung dieses neuen Jerusalems. Dabei stellt sich nun uns eine Frage: Warum wird das neue Jerusalem hier mit einer geschmückten Braut verglichen? Und in Vers 9 sogar als Weib des Lammes bezeichnet. Auf diese Frage gibt es wohl nur eine Antwort. Das hier geschilderte Jerusalem hat zwei unterschiedliche Bedeutungen. Einmal ist es ein Bild für die Schar der Erlösten, die Braut Christi. Und einmal ist es eine wirkliche herrliche Stadt, von Gott erbaut als Heimat und Wohnstadt der Erlösten. Gehen wir zunächst auf die erste Bedeutung ein. Wieso ist das neue Jerusalem ein Bild für die Erlösten? Erstens, die geschmückte Braut ist ein bewusstes Gegenstück zur Hure Babylon, die auch in der Offenbarung vorkommt. Sie wird im 17. Kapitel in Versen 1 bis 3 beschrieben. In der Antike wurden Städte oft personifiziert und die Hure Babylon steht für Götzendienst, Abfall von Gott, für ein religiös-wirtschaftliches System, das der Antichrist benutzen wird. Niemand kann mehr kaufen, der nicht das Mahlzeichen annimmt und. Eine totale Überwachung. Im Gegensatz dazu will die Bezeichnung der Gemeinde Jesu als Braut des Lammes diese innige Gemeinschaft mit Christus ausdrücken. Der irdischen Pracht und der Reichtum äußerlich, Hure deswegen, weil Götzendienst und Hurerei immer in Einklang schon im Alten Testament gebracht werden. Man wendet sich, die Bibel spricht sogar manchmal von Mistgötzen zu. Dingen, die eigentlich nichts sind, tauscht man gegen den lebendigen Gott, gegen die Gemeinschaft, gegen die Ruhe, gegen den tiefen Frieden. Oder man kennt ihn vielleicht gar nicht. Dann wird es Zeit, ihn kennenzulernen. Und der einzige Weg dazu ist Christus selbst, Jesus. Ruf ihn an in der Not, wir haben in den Zeugnissen einiges gehört. Und er will dich erretten und du sollst ihn preisen. Die geschmückte Braut, erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes, wird dem gegenübergestellt. Welch ein Unterschied. Und zugleich gehört dazu, zu dieser Fülle der Braut, die Fülle des Heils, die sie von ihrem Bräutigam geschenkt bekommen hat. Und dafür finden wir auch im Alten Testament schon wunderbare Verheißungen und Hinweise. Eine will ich uns vorlesen aus Jesaja 61, 10. Freuen heißt es ja, freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott. Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir angetan, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Ist immer ein schöner Anblick, ne? So eine Braut, so eine Hochzeit. Offenbarung 21, 22 wird uns außerdem gesagt, in der Stadt gibt es keinen Tempel. Wir lesen, ich sah dort keinen Tempel in ihr, denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist in ihr Tempel und das Lamm. Das Lamm ist übrigens in der Offenbarung der Titel des Christus für Jesus. Es wird immer wieder als das Lamm bezeichnet. In der unmittelbaren und sichtbaren Gegenwart Gottes ist kein Tempel mehr nötig. Er ist da in seiner Gegenwart, in seiner Kraft, in seiner Helligkeit und strahlenden königlichen Art. Letztlich ist das ganze neue Jerusalem ein Tempel Gottes. Gott wird unter seinem Volk wohnen. Geistlich gesehen sind wir, die Gläubigen, zugleich die lebendigen Steine dieses Tempels. Paulus schreibt in 2. Korinther 6,1: Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie gesagt, ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Jesus sagt im Neuen Testament, wir werden kommen und Wohnung bei ihm machen, der sich für Gott öffnet, der wiedergeboren wird aus Wasser und Geist, der die Einladung annimmt, ein Kind dieses wunderbaren Vaters im Himmel zu werden. Und in Epheser 2, 20, 22 heißt es, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Er möchte in dir wohnen. Öffne dein Herz. Und dann kommt diese Ruhe, dieser tiefe Friede. Dann kommt diese Freude. Nicht alle Tage ist Sonnenschein, ich weiß das. Und trotzdem bleibt etwas übrig von der Freude, die ich in meinem Herrn habe. Es ist nie alles verloren, denn er ist bei dir. Heute, morgen und übermorgen auch. Mich macht das so froh. Und die Apostel sind die Grundsteine, wird hier gesagt, auf denen Jesus seine Gemeinde baut. Petrus hat da als Ersten angesprochen: Du bist der Fels, auf den ich bauen will. Wir wissen, dass dieser Fels manchmal ein bisschen wackelig war. Und vielleicht kommst du dir manchmal auch so vor. Aber der Herr ist da, er kann dich stärken, er kann dir Halt geben, er kann ein festes Fundament für dich sein. Denn die 12 Grundsteine tragen zwar die Namen der 12 Apostel, aber es steht auch in der Bibel, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist? Jesus Christus. Er ist der Urgrund, die Grundlage, der feste Grund, auf den alles verankert wird in unserem Leben. Wie ist es mit uns? Strecken wir uns danach aus, dass Gott unser Leben zu einem solch lebendigen Stein macht, den er in seinem Tempel einbauen kann? Ihr wisst das so, Steine, das sind unbehauene Steine, die werden eingepasst. Und das, was ihr so manchmal erzählt habt hier heute Morgen, ist auch dieses Einpassen. Die Steine liegen nämlich manchmal auch aufeinander, ne? Sonst gibt es keine Mauer. Und vielleicht drückt eine Ecke von einem anderen Stein dich ein wenig. Dann sei nicht gleich enttäuscht und geknickt, sondern Gott will dich einfügen und dazwischen muss etwas kommen, nämlich der Mörtel der Liebe, der Vergebung, der Gnade Gottes, die ich und die du auch empfangen hast. Wir sind davon abhängig, ich glaube jeden Tag. Er will seine ganze Herrlichkeit und Liebe uns schenken. Und diese unsere Schönheit kommt von Gott, wenn wir dem Wirken seines Geistes in uns Raum geben, dass er unser Leben verändern kann, so dass er uns passgerecht an die Stelle einsetzen kann in diesem Tempel für Gott. Genau an dem Platz, wo wir hingehören. Und so sieht Johannes diese Stadt vom Himmel herniederkommen wie eine geschmückte Braut. Wir müssen davon ausgehen, dass es sich bei dieser Herrlichkeit um die Liebe der Brautgemeinde zu ihrem Erlöser handelt. Und ebenso um die Liebe Gottes und Jesu zu uns, den Erlösten. Und außerdem ist ganz sicher ein Abglanz von Gottes Herrlichkeit selbst dabei. Mit dieser Herrlichkeit wird auch das neue Jerusalem als Stadt nun verglichen. Wird es als Stadt beschrieben? In Vers 11 wird gesagt, sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspis, so ein bisschen gelblich schimmernd, fast aber durchsichtig. Es ist die Lichtherrlichkeit der Gegenwart Gottes, hebräisch Shechina genannt, die jetzt und immer über diesem Jerusalem bleiben wird. Wir werden in einem Licht sein, wo die Sonne ja blass erscheinen wird. Und wir können das aushalten. Dass wir Gott nicht sehen können, ist eigentlich eine Vorsichtsmaßnahme. Wir werden es nicht aushalten. Wir werden zerfließen, vergehen. Dann aber haben wir einen neuen Leib und der wird das ertragen können. Der wird sich darüber freuen. Wir hören zweitens von einer Stadtmauer. Habt ihr nachgerechnet, wie hoch die ist? 75 Meter. Die Zahl ist, ja, in dieser Zahl ist die Gesamtheit des Gottesvolkes enthalten. Symbolisch. 12 Stämme Israel. 12 Apostel und 12 mal 12 gibt 144. Diese gewaltige Höhe zeigt aber auch an, dass niemand über die Mauer springen kann. Wer an dieser herrlichen Stadt teilhaben will oder in sie hineingehen, der muss irgendwie durch eins der Tore. Und da steht ein Engel. Und der wird dir an der Nasenspitze ansehen, ob du rein darfst oder nicht. Wann darf man rein? Was für einen Ausweis brauche ich? Oder Passierschein? Erlöst durch das Blut Jesu. Für Gott erkauft. Er, der lebendige Gott, mein Vater. Ich bin Sohn, ich bin Kind. Und dann darf ich rein. Vom Aussehen der Mauer sehen wir oder erfahren wir, dass auch sie diesem Edelstein Jaspis glich. Und die 12 Grundsteine waren aus 12 verschiedenen Edelsteinen. Wenn man die sich einmal... Vielleicht gibt es so Karten mit den Edelsteinen. sieht man, dass es das ganze Spektrum an Farben ist. Mit dem Licht, dem strahlenden Licht, wird das in allen Regenbogenfarben, leuchten. Und auf den 12 Grundsteinen sind die Namen der Apostel des Lammes verzeichnet, also die Apostel der Gemeinde Jesu. Wir haben schon bei dem vorigen Mal auch darüber ein bisschen gesprochen. Interessant ist, die Israelis hatten ja hohe Priester, auch noch zur Zeit Jesu, und er hatte so ein Brustschild. Und auch da waren 12 Edelsteine, da waren aber nicht die Namen der Apostel eingraviert, sondern die Namen der 12 Stämme Israels. Grundsteine sind ein Symbol für Beständigkeit und sie stehen für die Grundlage der Gemeinde Jesu. Ihre Namen sollen in alle Ewigkeit in Erinnerung bleiben. Es gibt in dieser Mauer 12 Tore. Das ist das dritte, was hier gesagt wird. Und jedes Tor von einem Engel bewacht. Die Tore sind mit den Namen der 12 Stämme Israels beschriftet und bestehen aus einer riesengroßen Perle. Ein Tor, eine einzige Perle. So eine große Perle hat noch keiner von uns gesehen. Die gibt's auch noch nicht, glaube ich. Auch die Namen der 12 Stämme Israels sollen in alle Ewigkeit in Erinnerung bleiben, zusammen mit den Grundsteinen und den Namen der 12 Apostel versinnbildlichen sie die Einheit von alt- und neutestamentlichem Gottesvolk. Die Tore sind nach allen 4 Seiten hin immer 3 Tore in jede Himmelsrichtung. Und das zeigt, dass Gott möchte, dass alle Nationen der neuen Erde die Segnung dieser Stadt haben können. Diese Tore werden immer offen stehen. Tag und Nacht, hätte ich fast gesagt. Nacht wird aber nicht mehr sein. Gott ist der liebende Vater und diese offenen Tore sind wie eine Einladung. Kommt, es ist alles bereit. Sucht mein Angesicht, kommt in meine Gegenwart. Und die Menschen werden reichlich davon Gebrauch machen. Die Ausmaße der Stadt gewaltig. Ich habe schon angedeutet, und die Stadt ist viereckig, heißt es in Vers 16, ihre Länge so groß wie ihre Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr uns auf 12.000 Stadien. Ihre Länge, Breite und Höhe ist gleich. Die Maße symbolisieren die Weite und Geräumigkeit. Ihr könnt jederzeit noch einladen. Bei Gott ist noch viel Platz. Da ist nicht wegen Überfüllung geschlossen. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Es wird die größte Stadt sein, die es je gegeben hat. Stellt euch mal ein Quadrat von 2220 Kilometer nur als Grundfläche dar und dann noch das Gleiche in die Höhe. Wir werden auch einen Körper haben, der dann so schwebt, wie wir uns das bei Engeln vorstellen. Da wird die Höhe kein Problem sein. Wir müssen nicht außer Atem kommen und wie ein Bergsteiger da aus der Puste kommen. Sie wird würfelförmig beschrieben. Höhe, Länge, Breite gleich. 2220 Kilometer habe ich ausgerechnet nach den Maßen von diesen Stadien. Das Ganze symbolisiert einfach Vollkommenheit. Und es erinnert an das Allerheiligste im Tempel. oder in der Stiftshütte. Das war nämlich 10 mal 10 mal 10 Meter. In 1. Könige 6, 19 bis 20. Der Hinterraum, das ist das Allerheiligste, richtete er im Innersten des Hauses her. Die Rede ist von Salomo, der den Tempel baute, um die Lade des Bundes des Herrn dorthin zu stellen. Bundeslade mit den Geboten. Und der Hinterraum war 20 Ellen lang, 20 Ellen breit, 20 Ellen hoch. Und er überzog ihn mit gediegenem Gold. Wir sehen, im Allerheiligsten des Tempels haben wir bereits eine Vorschattung dieses neuen Jerusalems. 10 mal 10 mal 10 Meter. Die Kantenlänge von 12.000 Stadien hat auch noch eine symbolische Bedeutung. Die Zahl 12, die Zahl des Gottesvolkes, der Stämme und der Apostel, es steht für die ganze Fülle. Wir sehen sogar, diese Maßangaben sind Aussagen des Glaubens, symbolisch versteckt oder enthalten. Und man kann sie entdecken. Paulus schreibt in Römer 11, 33, O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Dann ist noch der Baustoff der Stadt und ihrer Straßen beschrieben. Von der Mauer und der Beschaffenheit der Grundsteine haben wir schon gehört. Sie wird die Straßen aus durchscheinendem Gold bestehen. Gold, das durchscheinend ist, haben wir jetzt auch noch nicht. So rein kriegen wir das gar nicht hin als Menschen. Diese Herrlichkeit können wir uns auch noch nicht vorstellen. So reines Gold, dass es wie durchscheinendes Glas erscheint. Dazu bedarf es eines Reinigungsprozesses, der noch bisher Menschen nicht möglich ist. Und dieses durchscheinende himmlische Stadt aus Gold wird herrlich leuchten und die Grundsteine werden die ganze Pracht in allen Regenbogenfarben erstrahlen lassen. Dann ist noch von der Lichtquelle die Rede, der 6. Punkt. Das eigentliche Licht in dieser Stadt geht von Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Lamm aus. Vers 23. Lichtquellen wie Sonne, Mond sind überflüssig, weil die Herrlichkeit von Gott kommt. Ursprünglich existierte die Sonne auch nicht, die Erde auch ohne Sonne und Mond. Denn die sind erst am 4. Schöpfungstag erschaffen, so steht es in 1. Mose 1, 1 bis 5. Und der Ewigkeit wird es wieder so sein, wie am Anfang. Das Licht von Gottes neuer Welt kommt nicht von etwas Geschaffenem, sondern vom Schöpfer selbst. Und hier bekommt das Wort, das Jesus gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, eine noch neue, umfassende Bedeutung. Steht in Johannes 8, Vers 12. In Vers 24 lasen wir dann, und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln, und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Offenbar die Völker, die nicht an dem Aufruhr Satans sich beteiligt hatten. Und in Vers 26, und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. Auch die Bewohner der neuen Erde haben Anteil an den Segnungen Jerusalems. Mit dankbarer Freude, mit Lobpreis, mit Ehre für Gott den Vater und für Jesus werden sie Gottes Gemeinschaft suchen. Es wird auch nochmal betont, wer diese Stadt nicht betreten darf, wer nicht hineinkommt, alle, die nicht im Buch des Lebens des Lammes geschrieben stehen. Wann wird man eigentlich eingetragen? Ich nehme Angebote an. Du hast recht. Aber man kann ausgelöscht werden, wenn man nicht auf Gottes Liebe eingeht, wenn man sich nicht erlösen lässt. Es gibt also immer wieder davon die Rede, dass ja, man ausgelöscht werden kann, aber es ist nicht vom Eingeschrieben die Rede. Offenbar stehen alle Menschen dran. Und wenn sie Ja sagen zu Jesus, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner wird sich einschleichen können. Da gibt es das jüngste Gericht davor, in Offenbarung 20. Die Aussage zeigt deutlich, dass uns die Gemeinschaft mit Gott nur durch Jesus geschenkt werden kann. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich, sagt er in Johannes 14,6. Da gibt es einen alten Chorus. Eigentlich ist es ein Kinderlied. Der Himmel ist ein herrlicher Ort. Keine Sünde ist dort. Glaube an Jesus nach Gottes Wort. Der Himmel ist ein herrlicher Ort. Komm doch mit. Und jetzt verrate ich euch noch was. Was macht Jesus jetzt eigentlich? Er sitzt beim Vater mit auf dem Thron. Aber er macht noch was. Und das verrät er uns in Johannes 14,2-3. In meines Vaters Hause, das habe ich schon zitiert, sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch zu euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Diese herrliche Stätte, von der ich hier heute gesprochen habe, was ja immer nur Worte sind und man kann sich vielleicht noch nicht so ganz viel alles durchdenken oder vorstellen. Er, der Baumeister der Schöpfung, wird er genannt. Die Schöpfung, die wir um uns haben, die teilweise wunderschön ist, manchmal auch ein bisschen verdorben an manchen Stellen von uns Menschen, aber gut geschaffen, wunderbar gemacht. Er ist der Baumeister dieser Schöpfung, so sagt uns das Wort. Er ist auch der Baumeister der neuen Schöpfung. Und habt ihr darauf geachtet, was da steht? Das neue Jerusalem kommt vom Himmel her herunter. Christus fertigt es schon an. Wie herrlich! Wir werden einmal in aller Ewigkeit in seiner Gegenwart in dieser herrlichen, lichten Stadt sein dürfen. Ich lade dich ein, sag Ja zu Jesus, wenn du es noch nicht hast. Heute ist noch Zeit. Solange du Atem hast, schieb's nicht auf die lange Bank. Das ist das beliebteste Möbelstück des Teufels. Der sagt immer, na ja, überleg mal noch mal. Greif zu. Er hat dich so lieb. Amen. Herr, wir kommen zu dir. Wir können uns das noch nicht alles im Einzelnen vorstellen, was wir da so vorgestellt bekommen. Welch ein Farbenspektrum, welch eine Lichtfülle. Aber das Schönste wird sein, dich zu sehen von Angesicht zu Angesicht, deine Gegenwart. Herr, schon hier, wenn wir im Glauben manchmal die Gegenwart spüren, dann ist das wunderbar. Aber dann werden wir das immer haben. Welch eine Fülle von Freude, von Gnade, von Liebe und Kraft. Vater, danke, dass du das durch Jesus uns erworben hast. Jesus, danke. Heiliger Geist, danke, dass du uns das vor Augen gestellt hast. Wir können es uns noch nicht völlig vorstellen, aber wir freuen uns drauf, wenn wir es sehen werden. Herr, segne jeden, der hier davon gehört hat. Gib ihm Vorfreude, ganz neu. Und wenn es wieder mal hier oder dort zwickt und zippert, dann wissen wir, es wird aufhören. Dort wird keine Träne, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz mehr sein. Halleluja. Amen.